Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Gleich ganz wichtig, dass jeder so ein DIN A5 Zettel mit dem Predigttext drauf hat und einen Kuli. Heute geht's um einen Psalm, bei dem mir ein Vers schon immer bekannt war. Aber als ich mich ein bisschen näher mit dem Psalm beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wow, dieser ganze Psalm, der ist ja großartig. Wir hatten als Familie so das Vorrecht, in den Pfingstferien so eine Woche Urlaub in der fränkischen Schweiz zu machen, also da so oberhalb von Nürnberg. Und da war noch eine andere Familie mit dabei, Freunde von uns. Und an dem Sonntag haben wir uns zusammengesetzt und diesen Psalm 86 miteinander gelesen und darüber gesprochen, uns ausgetauscht, eben so ein bisschen Gottesdienst für uns gefeiert. Und dabei habe ich gemerkt, das ist wirklich ein toller Psalm. Und beim Austausch haben wir so gesagt, eigentlich wechseln sich da immer so zwei Dinge ab, so zwei Elemente. Wenn ich es gleich vorlese, könnt ihr auch mal drauf achten, ob euch da auch sowas auffällt, was sich da immer wieder so ein bisschen abwechselt oder welche zwei Elemente das vielleicht sein können. Ein Gebet Davids. Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Hab Erbarmen mit mir, Herr. Zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein Flehen. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleich dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du geschaffen hast, an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen, denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit, denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben in den Tiefen des Todesreichs und mein Leben den Tiefen des Totenreichs entrissen. Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachten mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig. Verleih deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Dienerin. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist, was da immer wieder so vorkommt. Ich stelle es einfach mal als Frage in die Runde. Ist da jemand was aufgefallen? Irgendwie, also wir haben jetzt gesagt, so zwei Elemente, vielleicht ist euch auch noch was anderes aufgefallen. Was würdet ihr sagen? Was kommt da immer wieder vor? Ich muss zugeben, wir haben auch eine Viertelstunde gesprochen, bis wir irgendwie dann gesagt haben, da ist doch immer wieder das und das. Und das ist, war jetzt auch so unser Eindruck. Wir haben gesagt, es wechselt sich so ab mit Bitte und Anbetung. Also immer wieder kommt irgendwie sowas mit Dank und Lob und immer wieder kommt auch so eine Bitte. Und ich finde es ganz faszinierend, wie das eine und das andere sich abwechselt. Und ich dachte, wir machen es heute mal so, dass ihr selber ein bisschen mit aktiv werden dürft. Deswegen jetzt auch diesen Kuli und diese Spalte vor dem Text, die ist jetzt nicht zufällig, sondern die Aufgabe ist jetzt, dass ihr einfach mal überlegt, wo ist Bitte und wo ist Lob? Und wenn ihr noch was anderes findet, dürft ihr das auch gern. Aber lest euch einfach nochmal durch und vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen darauf achten, bei diesem Lob, was sagt David da? Da sind so ganz unterschiedliche Punkte drin. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann vorne ein L für Lob und ein B für Bitte machen oder wie auch immer. Aber wir nehmen uns da ein bisschen Zeit dafür. Das ist ein ganz schön langer Psalm, gell? Bis man das mal so durch ist, braucht es eine ganz schöne Zeit. Ich glaube, ein paar sind durch, ein paar sind noch dabei. Ich mache einfach mal weiter. Und zwar geht es mir zum einen auch um die Anbetung, so im ersten Teil, und zum anderen um die Bitte, dann im zweiten Teil. Anbetung, Lob, was würdet ihr sagen, in welchem Vers kommt das so zum ersten Mal vor? Da sehe ich die 5 nach oben ragen, genau. Vers 5, da startet so, du Herr bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Wir gucken uns das so ein bisschen an, was sagt der David da alles an Lob und an Betungen? Was wir hier sehen ist, er sagt, Gott, du bist gütig und eben, du bist gern bereit zu vergeben. Das finde ich immer wieder stark, dass es eben im Alten Testament auch schon kommt. Für uns, die wir jetzt nach Jesus leben, ist es ja irgendwie so ganz klar, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld, um uns zu vergeben. Aber eben auch der David im Alten Testament weiß es schon. Gott ist gerne bereit zu vergeben. Er ist gütig. Das ist so das eine. Dann geht es weiter mit so einem ganzen Block, Vers 8 bis 10. Zuerst der Vers 8, das klingt ja ein bisschen komisch, gell? Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleich dir. Hä? Gibt es überhaupt andere Götter? Also so klingt es ja irgendwie, gell, als ob es da noch mehr Götter gibt. Und David sagt, also die anderen haben es nicht so drauf. Aber wenn wir an den Schluss von diesem Abschnitt gucken, dann merken wir, dass er sagt, du bist Gott, du allein. Also Ende von Vers 10. Für David ist es eindeutig klar, dass es nur diesen einen Gott gibt. Und genau das will er auch da schon am Anfang von Vers 8 sagen. Es reicht einfach nichts heran an dich, niemand und nichts reicht irgendwie an dich heran. Und er sagt das ja so toll, Vers 8. Und nichts gleicht deinen Werken, so steht es in der Elberfelder Übersetzung. Nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass David an die Schöpfung denkt, die einfach so großartig ist. Wir sehen hier auch einen Teil davon. Darüber lobt er Gott. Und im Vers 9, da gibt er ein prophetisches Wort weiter. Hat mich auch fasziniert, dass David etwas sagt, was wir später in der Offenbarung wieder lesen. Nämlich, alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen. Das finden wir dann wieder in Offenbarung 15. Genau das Gleiche. Faszinierend, weil eben David das schon lange, lange vor Jesus geschrieben hat und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, das war 100 nach Christus. Aber wir merken, es ist der gleiche Heilige Geist, der beim David die Dinge ihm eingegeben hat, wie eben dann auch bei Johannes. Und deswegen ist es dieser rote Faden. Und Vers 10, du bist groß und vollbringst Wunder. Gott vollbringt Wunder. Die Frage ist immer wieder, ob wir sie sehen. Und nicht nur so diese ganz großen, gigantischen, sondern eben auch so die Wunder im Alltag. Ich finde es immer wieder großartig, wenn wir hier so dieses Erlebt mit Gott haben. Wie gesagt, nächsten Sonntag habt ihr da auch wieder die Möglichkeit, was zu erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt oder auch ein Gebetsanliegen weiterzugeben. Aber ich erinnere mich zum Beispiel beim letzten Mal, da hat Georg Hossfeld erzählt, von dem, wie er schon eine schwierige Zeit hatte, so jetzt in der ganzen letzten Zeit, aber wie Gott jetzt auch gewirkt hat und er jetzt wieder eine Arbeitsstelle bekommen hat. Und ich habe das so ein bisschen mitbekommen, das ist schon so ein Wunder. Und jetzt ist wichtig, dass wir sie sehen. Gott vollbringt Wunder im Leben von uns. Also wir hatten gütig, wir hatten großartige Werke, die Gott tut, die Schöpfung. Gott tut Wunder, das ist schon das Dritte. Und wenn wir dann weiterspringen zu Vers 13, dann sehen wir, wie ich meine, das nächste Lob oder schon in Vers 12. Aber dann in Vers 13 sagt David, denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreichs entrissen. Als wir da zusammensaßen im Urlaub, haben wir uns so gefragt, zu welcher Zeit hat David wohl diesen Psalm geschrieben? Steht da jetzt leider nicht mit dabei. Aber unser Eindruck war so, unsere Vermutung war, dass es eher ein bisschen der ältere David war. Nicht so der Junge, sondern eher der ältere. Vielleicht in dieser Zeit, nachdem das mit dem Absalom passiert ist. Ich will jetzt das nicht alles erzählen, aber das ist ja hochspannend und auch ganz dramatisch, was da eben mit seinem eigenen Sohn Absalom passiert ist. Und letztlich wurde David da dem Tod entrissen. Und das ist vielleicht das, was er hier sagt, du hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Auch darüber lobt er Gott. Und vielleicht geht es dem einen und anderen so, dass wir das auch so sagen können, Gott, du hast mich bewahrt vor Tod oder zumindest vor Krankheit oder solchen Dingen. Und dann kommt der Vers 14, der gehört jetzt nicht zum Lob, aber den finde ich schon spannend. Vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen, eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben, du bist ihnen völlig gleichgültig. Also das würde auch so ein bisschen zu dieser Absalom-Sache passen. Aber jetzt spannend, was sagt denn Vers 15? Wieder Lob. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Ich habe so den Eindruck, er sagt, selbst bei diesen Leuten, die so gottlos sind, die nichts von dir wissen wollen, bist du ein barmherziger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn. Interessant jetzt, Rebecca und ich, wir haben heute Morgen so in der Offenbarung gelesen und da merkt man schon was vom Zorn Gottes bei diesen ganzen Gerichten und so, die dann kommen. Also Gott, der wird irgendwann schon in Zorn geraten, diese Zeit dort kommen, aber wir leben hier in dieser großen Zeit der Gnade. Und wie gut ist es, dass Gott nicht schnell in Zorn gerät. Übrigens auch im Blick auf dein und im Blick auf mein Leben. Weil ich glaube, oft genug hätte Gott Grund genug, über mich in Zorn zu geraten. Aber Gott gerät nicht schnell in Zorn. Und darüber lobt David ihn auch. Das ist so ein weiterer Punkt, wo er ihn lobt. Ein weiteres Element, ein weiterer Inhalt. Und er sagt so, du bist der barmherzige Gott. Barmherzig, das kennen wir so, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, dieses Wort. Aber mich bewegt es in der letzten Zeit wieder sehr, auch wegen diesem Bibelvers aus Daniel 9. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Daniel in seinem Gebet sagt, wahrscheinlich werden es viele kennen und ich finde es total wichtig, er sagt, Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und so geht es mir zurzeit oft, dass ich gerne mit diesen Worten bete und sage, Gott, ich bitte dich jetzt darum und ich vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit. Ich vertraue nicht auf mein Verdienst oder so, weil da hätte ich wirklich nicht viel zu hoffen. Aber ich vertraue auf deine große Barmherzigkeit. Gott, weil du barmherzig bist, deswegen habe ich die Freiheit, hier mutig zu bitten. Nicht, weil ich es irgendwie verdient hätte oder so, aber weil du barmherzig bist. Ich kann mir beim David eine große Scheibe abschneiden, was Anbetung anbetrifft. Ich merke, wie er da viele Punkte reinbringt. Wir hatten jetzt eine ganze Reihe unterschiedliche. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dass wir uns auch Zeit nehmen, Gott zu loben und so unterschiedliche Aspekte mit reinnehmen. Dass wir, ja, Gott, so nicht nur sagen, hey, du hast eine tolle Schöpfung, das auch, aber dass wir einfach noch so ein bisschen weiter überlegen. Und wir wollen uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, wo wir so in der Stille Gott loben können. Einfach jeder für sich, jeder, der möchte, kann Gott in der Stille loben. Damit machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Wir schauen uns diese Bitten an, zumindest zwei davon, diese Verse 2 bis 4 und dann noch den Vers 11. Und da will ich einige Gedanken dazu sagen. Am Anfang geht es ja los mit so einer ausführlichen Bitte. Und auch da ist mir der David so richtig sympathisch. Weil er sagt Gott ganz offen und ehrlich, wie es ihm geht. Gleich da im Vers 1 am Ende, gell? Also er sagt, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid gebeugt. Er sagt es Gott ganz offen und ehrlich, wie es ihm geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht geht es dir auch so. In dem Lied singen wir es auch so, ich darf ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich. Das ist doch das Gute, gell? Weil Gott, da müssen wir nichts irgendwie vormachen. Wir können einfach ehrlich sein vor ihm, weil er weiß ja ohnehin alles. Aber wie gut tut es, die Dinge auszusprechen. Und wir dürfen es ihm ganz offen und ehrlich sagen, wie es uns geht. Und dann dürfen wir auch ganz konkret bitten, schütze mein Leben. Ich gehöre ja zu dir. Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. David bittet erwartungsvoll. Ja, er sagt, ich vertraue auf dich und jetzt hilf mir. Und so darfst auch du erwartungsvoll bitten. Und darfst Gott sagen, du siehst dieses und jenes, da geht's mir schlecht und jetzt bitte ich dich, hilf mir. Wir dürfen erwartungsvoll bitten, vor allem, wenn wir Gott und seine Sache an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Weil das bringt er ja hier auch mit rein, gell? Dass er sagt, hilf mir deinem Diener. Ja, also ich bringe mich bei deiner Sache ein, ich bin dein Diener, jetzt Gott, bitte hilf mir. Ja, ich erwarte es von dir. Und dann sagt er in Vers 4, erfreue das Herz deines Dieners. In einer anderen Übersetzung heißt es, erfülle mich doch wieder mit Freude. Kennst du das, dass dir einfach die Freude im Leben fehlt? Ich kenne das. Manchmal gibt es irgendeinen Grund dafür, aber ich kenne das auch, dass eigentlich manchmal alles gut ist und trotzdem fehlt irgendwie die Freude. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da ging es mir so. Eigentlich war alles in Ordnung, aber irgendwie hat mir die Freude gefehlt. Und nachdem ich dann gerade eben auch diesen Psalm hatte, habe ich gedacht, jetzt mache ich es auch so. Jetzt mache ich es wieder David und bete um Freude. Gott, schenkt mir bitte Freude. Und ehrlich gesagt, das hat ganz schön gedauert, so den Tag über eigentlich. Aber irgendwann am späten Nachmittag kam die Freude. Ohne dass jetzt irgendwas besonders anders war. Aber Gott, also es hat, die äußeren Umstände haben sich nicht irgendwie geändert. Das war ja auch gar nichts schlecht grundsätzlich. Aber einfach das Innere hat gefehlt und Gott hat mir die Freude dann wieder geschenkt. Du darfst Gott um Freude bitten. Das ist völlig in Ordnung und du darfst erwartungsvoll bitten. Nicht, weil wir ein Recht dazu hätten, sondern weil Gott ein barmherziger Gott ist, der sich gerne bitten lässt. Wie großartig ist das, dass wir zu ihm gehören dürfen. Also das waren gleich so ein paar Punkte, die ich hierzu sagen wollte oder gesagt habe. Das eine ist, wir dürfen ehrlich sein bei Gott. Das andere ist, wir dürfen erwartungsvoll bitten. Und das nächste ist, wir dürfen um Freude bitten. Und dann kommt dieser Vers 11, also es gäbe noch andere Bitten, Vers 6 und 7 lasse ich aus, aber Vers 11, das ist jetzt dieser Vers, der mir ganz bekannt war und ich nehme an, viele von euch kennen den auch. Wahrscheinlich ist er mancher so nach der Luther-Übersetzung bekannt. Weise mir, Herr, deinen Weg, heißt es da, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich glaube, so beten wir gerne, wenn es um irgendwelche große Entscheidungen geht. Und das ist ja auch gut so, wenn wir da darum beten, Gott, was ist dein Weg? Zeig du mir's bitte. In unserer Situation zum Beispiel, wir wissen, in einem Jahr werden wir weiterziehen. Von Ditzingen geht es irgendwo weiter, aber wir wissen nicht, wohin. Und jetzt ist es uns natürlich wichtig zu beten. Gott, zeig uns deinen Weg. Wir wollen dahin gehen, wo du uns haben möchtest. Also es ist gut so zu beten, wenn man auch die Bereitschaft hat, darauf zu hören. Das ist natürlich die Herausforderung. Ich persönlich hoffe, dass Gott uns jetzt nicht den Weg nach Afrika weist oder so. Aber wenn er es machen würde, dann wollen wir schon bereit sein dafür. Ich denke es nicht, hoffe es nicht, aber genau. Also darum zu beten ist gut und dann gilt es eben auch dazu bereit zu sein. Aber jetzt steht vielleicht bei dir, bei euch gerade nicht so eine große Entscheidung an und trotzdem gilt dir dieser Vers oder diese Bitte. Weil ich finde, viel wichtiger noch als bei diesen großen Dingen nach Gottes Weisung zu fragen, ist, das als grundsätzliche Lebenshaltung zu haben. Grundsätzlich zu fragen, Herr, weise du mir deinen Weg, auch im ganz normalen Alltag, in diesem Trubel des Alltags. Vielleicht ging es euch auch so, ich hatte jetzt so zwischen den Pfingst- und Sommerferien echt den Eindruck, dass es wirklich eine Menge Trubel ist. Also ich bin richtig glücklich, dass so Corona-mäßig jetzt irgendwie gefühlt alles wieder geht. Da bin ich auch richtig dankbar. Aber dadurch war jetzt auch alles reingepackt in diese Zeit irgendwie. Ich finde dann wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren, wirklich dankbar zu sein, dass es ja toll ist, dass alles geht. Aber dann in so einem Trubel ist es manchmal gar nicht so leicht, eben zwischendurch zu sagen, hey Gott, was willst denn du? Und doch, wenn wir das eben hinkriegen, in unserem trubeligen Alltag zwischendurch zu fragen, dieses oder jenes oder Gott, rede du auch im Trubel zu mir, das ist richtig gut. Und dann ist es gut, wenn wir uns intensive Zeiten nehmen, wo wir Gott fragen, Gott, hast du mir was zu sagen? Und viele von euch wissen das, ich bin ein großer Freund davon, im Sommer mal so eine Zeit der Stille zu nehmen. Ich will euch heute einfach mal herausfordern. Ich finde, das ist jetzt echt so eine Chance. Die nächsten Wochen, nehme ich an, bei vielen wird es ein bisschen ruhiger werden. Ich will euch herausfordern, nehmt euch mal so einen halben Tag, wo ihr fragt, Gott, bin ich eigentlich richtig unterwegs so, wie ich unterwegs bin? Oder willst du mir irgendwie was Grundsätzliches sagen? Gibt es irgendwas, Gott, was du mir im Moment sagen möchtest? So einen halben Tag, wo ihr Zeit nimmt zum Bibellesen, wo er Zeit nimmt, einfach ruhig zu sein, vielleicht bei einem Spaziergang oder was auch immer. wo ihr euch vielleicht Zeit nehmt zum Singen, Gott zu loben mit Liedern oder wie auch immer. Viele wissen, dass ich ein großer Freund, oder ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich immer gerne so stille Tage mache. Also da gehe ich so 3 Tage weg. Das habe ich jetzt in einer Woche wieder das Vorrecht, 3 Tage wegzugehen. Das finde ich noch besser. Da hat man noch mehr die Chance, so ein bisschen runterzufahren. Gerne auch sowas. Aber ansonsten einfach mal so einen Nachmittag oder Vormittag. Nur, das muss eingeplant sein. Weil sonst, wenn man denkt, wenn es irgendwie mal reinpasst, mache ich es, dann wird es nicht geschehen. Aber wenn du willst, darfst du jetzt dein Handy nebenher zücken und dir das irgendwo in den Kalender eintragen. Oder wenn du so wie ich bist, einen Papierkalender, uns in den Papierkalender eintragen. Weise mir her deinen Weg, nicht nur bei diesen großen Lebensentscheidungen da auch, aber als grundsätzliche Lebenshaltung. Das andere, was in diesem Vers noch steht, ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Hier in unserer Übersetzung heißt es, dass ich in Treue zu dir mein Leben führe. Oder in der Luther-Übersetzung, weise mir Herr deinen Weg und lass mich wandeln in deiner Wahrheit. Ich glaube, das geht genau um das, dass es eben jetzt nicht nur um so ein mal kurzfristig kurz was von Gott hören geht, sondern eben wandeln in deiner Wahrheit, dieses grundsätzlich mit dir unterwegs sein. Es geht nicht nur um die großen Lebensentscheidungen, aber auch um die. Und da seid ihr jungen Leute, eine ganze Reihe sind ja heute da, da seid ihr jungen Leute natürlich ganz besonders gefragt. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja nicht so einfach. Manche von euch sind noch in der Schule, manche sind gerade so beim Ende der Schule, Übergang zum FSJ oder Auslandsjahr oder sowas. Andere sind schon im Studium. Trotzdem, das sind so diese Phasen, wo große Entscheidungen zu treffen sind, eben was studiere ich, was für eine Ausbildung mache ich, welcher Arbeitsplatz, ganz wichtig natürlich Partner, Partnerin. Und es ist richtig gut, wenn ihr da eben auch betet und sagt, hey Gott, bitte weise du mir deinen Weg und versuch darauf zu hören. Und wir Älteren, wir können mit dafür beten, weil es ist schon so, oder? Wenn wir uns selber zurückerinnern an unsere Zeit, das sind ja wirklich so diese spannenden Fragen. Und ich für mich muss sagen, das ist das, wo ich Gottes Barmherzigkeit erlebt habe. Dass er mich gut gelenkt und geleitet hat. Ich bin ihm so dankbar und sicherlich haben für mich auch viele Leute gebetet. Und so können wir wieder beten und das eben an die nächste Generation den Segen weitergeben. Psalm 86, mir war er ehrlich gesagt bisher gar nicht so genauer bekannt, außer diesem Vers. Aber ich finde ihn wirklich stark. Zum einen ging es um die Anbetung. Und wir haben gesehen, der David, er findet wirklich viele unterschiedliche Gründe, um Gott zu anbeten. Lasst uns das als Herausforderung mitnehmen, uns da auch Zeit zu nehmen, Gott anzubeten. Und ich sage mir das ganz besonders, weil ich habe schon manchmal gesagt, ich bin immer schnell beim Bitten. Ich nehme diese Herausforderung für mich mit. Und dann das andere bei den Bitten, wir haben es gemerkt, der David, er ist ganz ehrlich vor Gott. Und dann betet er erwartungsvoll und er bittet auch um Freude. All das dürfen wir sein, wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Es ist so gut, dass wir ihm nichts vormachen müssen und wir dürfen einfach erwartungsvoll beten. Und dann weise mir Herr deinen Weg. Das soll man nicht nur bei den großen Entscheidungen sagen, sondern grundsätzlich als so eine Lebensentscheidung, als so eine Lebenshaltung einüben, damit Gott grundsätzlich unser Leben leiten kann und das tun kann in unserem Leben, was er tun möchte, zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn es euch möglich ist, steht gerne auf. Lieber Vater im Himmel, du bist groß und tust Wunder, im Kleinen und im Großen. Wir loben dich über deinen Wundern und du bist gütig und barmherzig. Danke für alle Barmherzigkeit, die wir schon in unserem Leben erleben durften. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit unseren Anliegen und nicht auf unsere Gerechtigkeit vertrauen müssen, nicht auf unsere Verdienste, sondern auf deine große Barmherzigkeit vertrauen können. Und wir loben dich für deine Gnade, die es uns überhaupt möglich macht, Freunde von dir zu sein. So gut, dass du Sünde vergibst, wir beten dich an. Und danke, dass wir bei dir ehrlich sein dürfen. Das ist ein großes Geschenk. Danke, dass wir ganz ehrlich zu dir beten können und dass wir dann auch erwartungsvoll beten dürfen, dass wir auch um Freude beten dürfen. Ich bitte dich auch jetzt eben für uns, die wir zusammen sind und auch für die, die nicht da sind, dass du uns Freude schenkst in unserem Alltag, dass wir diese Freude von dir erleben dürfen. Und dann hilf uns, dass wir nach dir und deinem Weg fragen, auch dann, wenn keine große Entscheidung ansteht. Hilf uns, das als Lebenshaltung einzuüben. Amen.